Bremen 2 Gesprächszeit.
Von meinem heutigen Gast hieß es lange, sie sei die in Anführungsstrichen böseste Frau der Schweiz, beliebt bei Fans und Medien gleichermaßen. Mit 17 Jahren stand sie zum ersten Mal auf der Bühne als Poetry-Slammerin vor kleinem Publikum. Inzwischen ist sie auch ein bekanntes Fernsehgesicht, dank ihrer Auftritte als Außenreporterin bei der ZDF-Heute-Show. Spätestens seitdem ist sie für viele die witzigste Frau, die der deutsche Humorbetrieb zurzeit zu bieten hat. Herzlich willkommen, Hazel Brugger.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Sehr gerne. Wir haben eine Konvention. Normalerweise siezen wir unsere Gäste in der Form. Wie ist es bei dir? Du hattest im Vorgespräch schon angedeutet, möglicherweise lieber das Du.
Ja, jetzt hast du schon gefragt, wie ist es bei dir? Ich glaube, da bleiben wir doch bei. Dann duzen wir uns. Ich bin die Hazel. Hallo.
Ja, hallo. Bin gerade am Überlegen, ist das überhaupt noch konform so gesehen? Also auch der Knigge sagt ja eigentlich der Ältere, was ich bin in dem Fall, kann ich ohne Scham sagen, bietet der Jüngeren das Du an. Ist das so in Zeiten von MeToo eigentlich noch politisch korrekt oder opportun oder ist das komisch?
Also du meinst, ob es unangenehmer ist, eine Frau zu belästigen, die man duzt oder wenn man sie noch sieht.
Ja, oder ob das als Aufforderung möglicherweise als halbe schon gesehen werden kann.
Ja, also ich glaube, wenn man will, kann man es schon als Aufforderung sehen, aber dann kann man einiges anderes auch noch als Aufforderung sehen. Mein Gehirn ist jetzt nicht gleich in eine sexuelle Schiene geraten, als wir das Du benutzt haben. Jetzt unweigerlich durch das Sprechen darüber natürlich schon.
Hätte ich das nur nicht gemacht.
Ich finde es aber eigentlich gut, wenn wir uns duzen. Also dann ist weniger Spannung in der Luft und dann wiederum auch weniger MeToo-Potenzial.
Ja, im Netz sind ja noch einige Videos aus deiner Zeit als Poetry-Slammerin zu finden, wie du mit starrem, ausdruckslosem Blick auf der Bühne stehst, sehr schwarzhumorige, man könnte tatsächlich sagen, böse Geschichten erzählst und dabei keinerlei Miene verziehst. Was viele für eine geniale Masche gehalten haben, war in Wirklichkeit aber ein Versehen, oder?
Versehen würde ich das nicht nennen, aber es war schon so, dass ich am Anfang einfach sehr überfordert war auf der Bühne. Ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, da noch groß mit meiner Mimik die Leute zu bezirzen und ich war auch nicht so im Klaren darüber, wie sehr der Inhalt dann doch bei einem Auftritt in den Hintergrund gerät.
Du bezeichnest dich auch heute gerne noch als aggressive Melancholikerin. Was kennzeichnet denn so eine Person?
Das ist so eine Mischung aus Langeweile und Traurigkeit, finde ich, ist Melancholie. Dass man so nicht unbedingt negativ, aber auf keinen Fall fruchtig, witzig, frech über das Leben sinniert. Also halt einfach mal auch die negativen Seiten ein bisschen zulässt. Und wenn man das aggressiv macht, dann wirkt man böse, glaube ich.
Die aggressive Melancholikerin Hazel Brugger ist bald auch bei uns im Nordwesten zu Gast mit ihrem neuen Bühnenprogramm. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Christian Erber. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast hat einen Humor wie Trockeneis. Kalt und trocken eben. So hat eine YouTube-Nutzerin ein Video von Hazel Brugger kommentiert. Trifft die Sache ziemlich gut, wie ich finde. Den Beweis tritt sie aktuell mit einem neuen Bühnenprogramm an. Es hat den vielversprechenden Namen Tropical. Ja, ein Titel, der einen an Exotik, Palmen und leckere Drinks denken lässt, hat aber mit dem Inhalt des Programms selbst wenig bis gar nichts zu tun, oder?
Ja, ich finde, der Name muss nicht immer das Programm sein. Ich finde auch Tropical, ich finde einfach ein cooles Wort. Ich sage das gerne, ich höre das gerne. Ich finde es irgendwie lustig, dass auf dem Plakat dann ich zu sehen bin mit einer Ananas. Aber wenn man jetzt unbedingt will, könnte man wahrscheinlich schon tropische Elemente an ein, zwei Orten erkennen, aber das wäre doch sehr gelogen eigentlich.
Ja, was man auf jeden Fall verraten kann, ohne sich dem Vorwurf des Spoilerns jetzt auszusetzen, es geht dieses Mal mehr noch als im ersten Programm von dir um persönliche Geschichten. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, es ist um einiges persönlicher. Also ich denke, bei meinem ersten Programm Hazel Brugger passiert, da war es noch relativ austauschbar, wer diese Geschichten erzählt, extrem im negativen Sinne. Jetzt mittlerweile habe ich meine Stimme und meine Rolle ein bisschen deutlicher gefunden und bin auch mittlerweile fähig, sehr von mir aus über die Welt zu sprechen.
Wer auf jeden Fall sein Fett wegbekommt, sind deine beiden älteren Brüder. Hören wir mal kurz rein.
Geschwister sind sowas wie Übungsmenschen für richtige Menschen. Also mit Geschwistern kann man einfach mal schauen, wie weit kann ich gehen, bis die Faust in meinem Gesicht ist. Und wenn sie sich dort befindet, wie gut kann ich mich noch artikulieren, um sie bei der oberen Instanz zu verpissen. Jedes Gespräch zwischen meinen Brüdern und mir, das nicht nach 20 Minuten damit endet, dass einer von uns beiden einen Flipflop in der Fresse hat, ist für mich verschwendete Zeit.
Ja, über die Beziehung zu deinen Brüdern werden wir noch zu reden haben, aber würdest du sagen, du bist generell jemand, der physischen Auseinandersetzungen was Positives abgewinnen kann, der weiß, so nach einer richtigen Klopperei kann es einem auch mal besser gehen?
Das wirst du jetzt als Radiomoderator nicht unbedingt mögen, aber ich finde, es wird viel zu viel gelabert auf der Welt. Und ich glaube, ab und zu, also ich möchte auf keinen Fall zur Gewalt aufrufen. Ich weiß ja nicht, wie. Bremen ist ja eh schon sozialer Brennpunkt.
So, ja, so in der Mitte, würde ich sagen.
Muss man aufpassen.
Das kann schon mal passieren, aber genau. Ist nicht die Regel.
Aber ich finde, das kann schon gut tun, ab und zu was Körperliches. Muss gar nicht was Negatives sein. Ich denke auch, viele lange verheiratete Ehepaare machen oft den Fehler, dass sie bei Konflikten viel zu oft einfach über Probleme sprechen, anstatt sich einfach in den Arm zu nehmen. Ich glaube, eine Minute sich halten hilft um einiges mehr als 60 Minuten über irgendwas zu sprechen.
Oder einen Fight Club zu gründen, möglicherweise, wie ja. In David Finchers
Darüber
Film.
Dürfte ich jetzt nicht sprechen.
Wieso nicht?
Weil das die erste Regel ist.
Am 6. März bist du in Bremen zu Gast. Was verbindest du mit dieser Stadt? Außer dem Bremer Stadtmusikanten jetzt, die zählen nicht ausdrücklich.
Ich wäre jetzt gar nicht auf die Stadtmusikanten gekommen tatsächlich. Ich war im Austauschjahr, als ich 15 war, in Australien. Und dann wurden alle Austauschschüler, die mit dieser Organisation unterwegs waren, wurden in einen Bus gesteckt in Sydney, möchte ich sagen. Ja, und dann sind wir ins Zentrum von Australien, also zum Uluru, gefahren und danach durch die Wüste wieder zurück nach Melbourne. Und da waren lauter Japanerinnen, Leute aus China, Leute aus, ich glaube, Belgien und ein Deutscher. Und der Deutsche kam aus Bremen.
Der ist ja unauslöschlich im Gedächtnis geblieben.
Vermutlich. Mit dem habe ich auch heute noch Kontakt. Also das ist.
Ist ein netter bestimmt.
Ich fand den total nett und der hat immer erzählt, wie toll Bremen ist. Und dann kam noch einer dazu und die hatten denselben Vornamen. Der kam irgendwie eine Woche später oder so dazu und der kam aus Hannover. Und ich war 15 und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was Deutschland genau ist. Also ich habe zwar eine Mutter, die aus Köln kommt, aber das ist halt einfach, man fährt dann alle 2 Jahre mal an Weihnachten nach Köln. Und das war es dann aber auch mit Deutschland. Und der andere kam aus Hannover. Und dann haben die wirklich die ganze Zeit, als wir in diesem Bus saßen, draußen die ersten Orte und wirklich total verrückte Szenarien mit irgendwelchen Dingos, die so Schuhe klauen aus den Zelten und so. Und die haben immer nur drüber gestritten, ob Bremen oder Hannover besser ist. Und ich kannte beide Städte nicht.
Die Antwort war ja klar, vermutlich.
Ja, die Antwort war wirklich klar, weil ich fand halt den aus Bremen auch sympathischer als den aus Hannover und dachte dann, habe immer schon gewusst, dass Bremen auf jeden Fall die bessere Stadt ist als Hannover.
Wie heißt der? Also nur Vorname oder so reicht jetzt?
Niklas. Die hießen beide Niklas.
Okay, dann den Bremer Niklas, unbekannte Grüße oder von dir Bekannte jetzt an dieser Stelle. Richten wir einfach mal aus. Du absolvierst viele Auftritte, lebst weite Teile des Jahres aus dem Koffer, was auch bedeutet, dass du dich an wechselnde Orte mit wechselnden Betten gewöhnen musst. Stimmt das eigentlich, dass du quasi auf Kommando einschlafen kannst?
Ja, das habe ich mal geübt, aber das kann ich nicht mehr so gut. Also das hängt auch ein bisschen mit dem Stresslevel zusammen und mit der Müdigkeit. Also ich glaube, dieses, ich kann immer und überall schlafen, sagen auch nur konstant total übermüdete Leute. Und dann hilft es natürlich. Ich habe Freunde, die haben kleine Kinder, die schlafen natürlich auch überall, immer. Nicht, weil die jetzt besonders gut schlafen.
Aus Übermüdung,
genau,
klar,
die können einfach nicht mehr. Aber man gewöhnt sich eigentlich nicht daran, dass man immer woanders ist, finde ich. Also ich finde das schon sehr anstrengend. Wenn das irgendwie ohne geht, dann wäre das eigentlich schön.
Ich hätte erst sogar gedacht, vielleicht ist das so ein Schweizer Ding sogar auf Kommando oder immer gut einschlafen können, weil von Roger Federer beispielsweise, von dem weiß ich das auch, das hat der mal gesagt, also dass er auch im Flugzeug jederzeit, also einschlafen ist nicht das Problem. Deshalb ist er in dem Alter auch noch so fit.
Ich glaube, Roger Federer hat eine andere Flugzeugkategorie als ich. Ich glaube, wenn ich mir die Beine so weit ausstrecken könnte, dann könnte ich das vielleicht auch. Aber Thomas Müller hat das auch mal gesagt und der ist ja Deutscher.
Deswegen, der ist Deutscher. Zwar auch andere nicht. Flugzeugkategorie wahrscheinlich, aber
nicht mehr lang.
Ja, da ist überliefert, dass du vor wenigen Jahren noch regelrecht Angst vor dem Einschlafen hattest, so in Richtung Kontrollverlust?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Angst, dass ich nicht einschlafen werde und Angst, dass ich vielleicht nicht genügend Zeit für mich hatte an diesem Tag. Also ich versuche eigentlich um 0 Uhr, zwischen 0 Uhr und 1 Uhr ins Bett zu gehen. Aber manchmal denke ich dann halt noch so, oh, ich würde jetzt halt gerne noch irgendwas für mich tun. Also irgendwie einen Film schauen oder ein Buch lesen oder irgend sowas halt, was mich noch unterhält. Weil ich habe dann meistens den ganzen Abend lang so von 20 bis 23 Uhr die Leute glücklich gemacht und dann bin ich aber gar nicht glücklich gemacht worden. Und dann versuche ich noch mir bis 2 Uhr irgendwas zu geben, aber das hilft eigentlich alles nichts. Ich muss einfach schlafen. Ich vermisse das wirklich, dass ich so Erwachsene habe, die mir sagen, ich muss jetzt ins Bett. Eigentlich bräuchte man das.
So als Korrektiv, so, mhm. Also auch so für die eigene Gesundheit im Interesse der eigenen.
Ja, die Outsourcung des eigenen Arschlochs, nämlich die Eltern.
Sagt Hazel Brugger, die schon mit Mitte 20 auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann. Die Neue Zürcher Zeitung hat sie mal als, Zitat, ideale Hebamme für das Böse in uns bezeichnet. Wie es so weit kommen konnte, darüber sprechen wir gleich. Zumindest ein Teil der Antwort liegt in ihrer Kindheit und Jugend. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Zu Gast ist Hazel Brugger, Schweizer Exportschlager in Sachen böser Humor. In Deutschland ist sie als Außenreporterin für die Satiresendung ZDF Heute Show einem Millionenpublikum bekannt geworden. Hazel, du bist in San Diego, Kalifornien geboren, dann aber schnell mit deinen Eltern in die Schweiz gekommen, in die Nähe von Zürich, wo du eine, nennen wir sie mal, lebendige Kindheit und Jugend verbracht hast, unter anderem im Dauerclinch mit zwei größeren Brüdern, mir gerade schon kurz erwähnt. Stimmte mit denen was nicht oder mit dir?
Ich glaube, mit denen stimmt deutlich mehr als mit mir, aber mit denen stimmt auch einiges nicht. Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich immer ganz nett, mich mit ihnen zu streiten, weil es so ganz klar nichts mit unseren Persönlichkeiten zu tun hatte. Es war einfach so, es war was, etwas rein Körperliches. Also sie waren
sagen,
da,
verbal und körperlich gestritten.
Ja, eigentlich nur körperlich. Ja. Also von meiner Seite, ich habe schon auch den einen oder anderen verbalen Versuch gemacht, aber ja, man kann halt nur so lange reden und nichts kommt zurück. Irgendwann landet dann eine Faust irgendwo, wo sie nicht sollte. Aber ich schätze das eigentlich als ganz normal ein, dass Geschwister sich streiten. Dachte ich längere Zeit zumindest. Irgendwann habe ich dann erfahren, dass das nicht alle machen. Und dann dachte ich schon, vielleicht stimmt bei uns irgendwas nicht.
Aber ich glaube, Streit ist relativ normal. Ist nur die Frage, wie man es ausfechtet dann, ne? Oder wie
man es aufhört, ja. Darf zum Beispiel, bei uns war immer blaue Flecken okay, bluten nein. Das war so die Grenze. Und es gibt ja deutlich höher oder niedriger angesetzte Grenzen. Und ich finde es aber eigentlich eine gute Regel.
Auf jeden Fall.
Nicht ins Gesicht.
Nee, Gesicht ist gar nicht gut. Und auf liegende oder auf am Boden liegende tritt man auch nicht dann. Das ist
genau,
klar.
Deswegen hebt man sie auch immer wieder hoch, wenn sie am Boden liegen, damit man wieder treten kann.
Ja, und mit dem Bruder nicht genug. Der Vater hat in gewisser Weise auch noch sein Unwesen getrieben mit dir, ein Neuropsychologe. Du hast mal gesagt, dass ihm in der Vaterrolle jegliches Verständnis für Normen fehlte. Wie äußerte sich das?
Ja, es war halt zum Beispiel einfach normal, dass wir dann ab und zu einfach Tests gemacht haben, weil ich Linkshänderin war. Also, und ich möchte jetzt gar nicht, dass es so klingt, als wäre das schlimm für mich gewesen oder so. Ich fand das eigentlich sogar ziemlich cool alles. Mhm. Aber ich war Linkshänderin und bin es nach wie vor. Meine Brüder sind beides Rechtshänder. Und das war natürlich für einen Neuropsychologen ein gefundenes Fressen, ein Ausloten der Hemisphären, um mal zu gucken, wer wie reagiert. Es war auch interessant, dass er Kinder hatte, die alle, also 2 Jahre auseinander lagen, um die Entwicklungsschritte noch ein bisschen gut aufzeigen zu können.
Und er hat dir auch immer so Fotos gezeigt, irgendwie so komische, oder was heißt komische, aber mit erschreckenden Abbildungen oder auch mal Filme gezeigt, die so für das Alter noch nicht unbedingt konform waren?
Ja, also diese FSK-Hinweise, die waren schon eher locker betrachtet.
Unverbindlich.
Aber finde ich auch okay eigentlich. Also solange die Eltern dabei sind und den Kindern erklären, warum sie jetzt für immer einen Schaden haben, dann geht es doch eigentlich.
Ja, aber weil so die Fliege mit 5 oder mit 6 irgendwie schon, das ist ja,
ja
muss
schon,
man erstmal wegstecken.
Muss man auch erstmal künstlerisch wertschätzen wissen, so wenn man so klein ist. Aber ich finde es halt irre, dass Jeff Goldblum immer noch, der ist ja der Hauptdarsteller in Die Fliege, dass der immer noch so unendlich relevant ist. Also für mich ist der einfach immer immer schon relevant gewesen und dass er jetzt erst richtig relevant wurde. Das finde ich faszinierend.
Hat eine gute Entwicklung genommen, auf jeden Fall.
Besser als ich.
Deinen Vornamen hast du wiederum deiner Mutter zu verdanken, einer gebürtigen Kölnerin und Englischlehrerin, wollen wir ja auch nicht unterschlagen. Hat sie dir mal erzählt, wie sie auf Hazel gekommen ist?
Du hast, muss ich jetzt einfach mal kurz sagen, sehr intensiv und gut recherchiert. Dafür kriegst du mein Lob.
Das muss auch so sein. Man sagt immer, man muss eigentlich die Person besser kennen nach der Recherche als sie sich selbst. Und wenn das gelungen ist, dann...
Dann hat die Person, die du interviewst, ein Problem, weil sie alles über sich selbst schon irgendwo gesagt hat und gar nicht mehr existiert im echten Leben. Meine Mutter hat mir einfach gesagt, sie ist einfach so auf diesen Namen gekommen. Also sie hat den einfach irgendwo gesehen oder gehört. Sie weiß es auch gar nicht mehr. Und dann fand sie den schön. Schön genug, um ihr letztes Kind so zu nennen, weil sie wussten, dass sie nach dem dritten keine mehr haben wollen. Schon ein gewisser Druck, finde ich, auf dem letzten Kind.
Ja.
Der Name.
Und auch so ein Name hatte ja sowohl positive als auch negative Seiten, kann man sagen. Ich glaube, in der Schule hat er dir doch hin und wann mal Frust gebracht, weil er auch gerne mal missbraucht, in Anführungsstrichen, wurde von Mitschülern.
Ja, ich wurde halt konsequent Esel genannt, bis ich 9 war. Aber es gibt auch schlimmere Tiere, muss man sagen.
Gibt erstens schlimmere Tiere und zweitens auch Vorteile, weil das könnte man ja auch denken, ist ein Künstlername. Irgendwie ist es aber gar nicht, ne? Ist ja auch cool.
Ich fände es ja auch so hohl, wenn ich Hazel Brugger als Künstlernamen hätte. Also was ist denn das? Wieso sollte man denn dann Brugger nehmen? Weil man sagt ja eigentlich Brugger, also man sagt das ja ganz anders, als die Deutschen das sagen. Und ich sage das ja mittlerweile selber falsch, einfach weil ich denke, ja mein Gott, also die verstehen mich ja nicht, wenn ich richtig rede. So wie wenn Amerikaner irgendwas auf Französisch sagen, das ist ja auch total falsch, aber man sagt es dann trotzdem.
Ja, und zumal so eine richtige Schweizerin mit calvinistischer Grundhaltung, die kann ja auch viel aushalten, sich gerade zu quälen. Bei dir war das die Beziehung zum Saxophon, habe ich gelesen oder mal gehört.
Ja, also das Saxophon von mir hast du bestimmt nicht gehört, aber du hast mich gehört, wie
zum
ich
Glück
über das
wahrscheinlich.
Ja. Ja, ich habe einfach immer Saxophon gespielt, aber halt nur einmal die Woche für 30 Minuten, als der Lehrer daneben stand. Da habe ich es immer ausgepackt und dachte mir, hoffentlich sieht er nicht, dass das alles genauso aussieht wie letztes Mal, als ich es eingepackt habe.
Also es hat keinen Spaß gemacht, war eher Qual als
ich weiß,
Vergnügen.
Also ich habe einfach irgendwie... Nee, ich hatte einfach nicht das Bedürfnis, da gut drin zu sein. Sonst hätte ich da bestimmt lange geübt.
Aber hast 11 Jahre durchgehalten. Immerhin, ja. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, ich wollte halt einfach länger durchhalten als mein Lehrer. Es war dann mehr so, wer gewinnt jetzt.
Und Vorbild Lisa Simpson, kann man auch sagen.
Ja.
An der Stelle, ne?
Ja,
das war
ich
so
schon.
Der.
Ja, Lisa Simpson ist eh mega cool. Also die finde ich nach wie vor extrem cool.
Du hast auch schon früh erzählerisches Talent bewiesen. Bevorzugte Adressatin, auch deine Mutter, der du alle möglichen Geschichten aufgetischt hast. Warst
ja,
schon erfinderisch damals?
Wir hatten keine Haustiere, da war ich so 6 oder so. Und ich wollte immer ein Haustier haben. Das ist ja auch sehr normal eigentlich. Jedes Kind will ja eigentlich ein Haustier haben. Und dann habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben vom Jugendamt. Ich habe irgendwie gehört, dass es das Jugendamt gibt. Und dann hatten wir einen Computer und dann habe ich da einen Brief geschrieben vom Jugendamt. Es wurde rausgefunden, dass Kinder, die ohne Tiere aufwachsen, dass das ganz schlimm ist für die. Und dass es jetzt bitte jedes Haus in der Schweiz, jede Familie braucht ein Haustier, wenn ein Kind da drin wohnt. Also das war auch zu einer Zeit, da konnte ich nicht mal einen Drucker benutzen. Also man kann ja mit 6 nicht einen Drucker benutzen. Und dann musste meine Mutter das für mich ausdrucken, durfte aber nicht auf den Bildschirm schauen. Und dann habe ich das ausgedruckte Dokument in einen Umschlag getan und in den Briefkasten gelegt und dann so gesagt, ja, ist eigentlich die Post schon gekommen. Es war so 16 Uhr und normalerweise kommt der Briefträger um 10 bei meiner Mutter an. Dann hat sie gesagt, ich habe schon gelehrt für heute. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, der ist heute nochmal gekommen. Also es war so total schlecht gelogen, muss ich im Nachhinein
zugeben.
War geschickt
eingefädelt, auf jeden Fall.
Aber es hatte halt viel zu viele Schreibfehler, als dass es ein echtes Schreiben
ist. Also es wurde als Fälschung entlarvt letztlich.
Ja, aber es hat funktioniert. Ich habe dann einen Hasen gekriegt.
Immerhin. Und wir müssen auch noch über zwei wichtige Schlüsselmomente reden für dich. Eins hast du schon kurz angedeutet. Du hast mit 15 ein Austauschjahr in Australien verbracht. Eine Zeit, in der du unter starker Akne litzt und 20 Kilo zugenommen hast. Aber es gab auch ein wichtiges Aha-Erlebnis tatsächlich.
Dort?
Ja.
Ja.
Stichwort Theaterkurs mit japanischen Masken.
Ja, wir haben dort Theater gespielt und ich habe gemerkt, dass ich das total cool finde. Also war einfach sehr, sehr nett alles. Die Leute waren gut drauf, es war lustig. Wir haben auch im Rahmen des Theaterunterrichts haben wir Comedy-Serien geschaut. Das war einfach das Gegenteil von meiner Zürcher Erziehung.
Und ich glaube auch so eine Art, dass man darauf angewiesen ist, sich nur mit dem Körper tatsächlich ausdrucken zu dürfen. Ne? Das war in dem Fall ja auch eine Voraussetzung.
Ausdruck durch Körper anstelle des Pickels.
Und der zweite Schlüsselmoment vermutlich, als du in Winterthur auf dem Bahnsteig warten musstest und dann versehentlich, muss man auch sagen, in einen Poetry Slam hineingeraten bist.
Das das war in Zürich, es war nicht in
Zürich.
Winterthur. In,
ah, ja.
In Winterthur
dann ist der Wikipedia-Eintrag falsch.
Mein Gott,
der Stelle.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass ein Format, wo jeder irgendwas zu schreiben kann, dass da sich auch mal ein Fehler einschleicht.
Kannst mal sehen.
Das ist ja unerhört. Was ist denn da los? Ich breche dieses Interview ab. Nein, ich bin noch da. Das war in Zürich, habe ich auf den Zug gewartet und dann habe ich mir den Poetry Slam angeschaut und erst ein Jahr oder zwei Jahre später habe ich dann selber mal mitgemacht. Das muss eigentlich ein Jahr später gewesen sein.
Ja. Das war so die Situation, Wartezeit, überbrücken,
ja,
irgendwie der nächste Zug ging erst in einer Stunde oder sowas.
Können sich ja Leute, die in der Stadt leben, gar nicht vorstellen, aber es gibt ja wirklich Orte, da kann man nur alle 60 Minuten einen Zug erwischen, da muss man den dann erwischen. Und irgendwann gibt es dann keinen mehr, so ab 10 Uhr gibt es einfach gar keinen mehr.
Und das, was du da gesehen hast dann, das war für dich, hat dir das so eine Art Kick gegeben oder war das so eine Entscheidung oder so der Eindruck, wo du gesagt hast, cool, das will ich auch machen, das probiere ich selbst auch mal?
Na, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich nicht, dass ich das auch machen will. Ich fand das einfach so krass. Das war so wie irgendwie Eyes Wide Shut oder so, dass man an so einen Ort kommt und sich denkt, was geht denn hier eigentlich ab? Und dann denkt man aber nicht als allererstes, ich möchte mir jetzt auch eine Maske anziehen und dann mit Tom Cruise durch die Nacht mich bewegen. Aber ja, ich fand das einfach sehr schön, im Publikum dort zu sitzen, weil die Leute auch alle so nett waren. Also das passt überhaupt nicht zu meinem öffentlichen Bild, aber ich mag das halt einfach, wenn man sich mit Leuten umgibt, die nett sind.
Ja, und letztlich in der Poetry Slam-Szene fiel ja der Startschuss für Hesel Bruggers rasante Karriere. In der Schweiz wurde sie schnell zum nationalen Aushängeschild. In Deutschland kam der Durchbruch 2016, als die ZDF-Heute-Show bei ihr anklopfte. Wie es dazu kam und was sie dort macht, erzählt sie uns gleich. Dass die Poetry Slam-Szene ein gutes Karrieresprungbrett sein kann, dafür ist Hesel Brugger der lebende Beweis. Inzwischen tritt sie als Comedian vor 2000 bis 3000 Menschen auf. Hunderttausende Menschen folgen ihr in sozialen Netzwerken. Für ihre erfrischenden Auftritte der Marke Unprätentiös erfand die Zeit den Begriff Trainingsjacken-Existenzialismus. Los ging alles auf kleinen Bühnen in der Schweiz beim Poetry Slam, den Paralympics der Literatur, wie du solche Wettbewerbe mal genannt hast. Dort hast du deinen Zuschauern schonungslos die Absurditäten und Fiesheiten des Alltags näher gebracht. Die Jugend hast du mal wie folgt beschrieben, ich zitiere, der beschissene, unvermeidliche Wartesaal zwischen Flachbrüstigkeit und Gesiezwerden, in dem der Badezimmerspiegel aussieht wie ein Jackson Pollock-Gemälde aus suppig gelbem Talg und blutigen Schlieren. Wie kommt man auf sowas?
Indem man einfach 3 Jahre lang jedes Mal, wenn man sein Gesicht anfasst, einer Eiterkanone gegenübersteht. Ich glaube, dann ist es relativ einfach, auf sowas zu kommen. Ich glaube, alle Leute würden auf sowas kommen.
Ja, man muss sich aber erstmal trauen, das auch zu sagen oder es auszusprechen vor. Gut, damals noch nicht allzu vielen Leuten, aber so die Barriere muss man ja erstmal überwinden, denke ich, ne? Damit auch auf die Bühne und es allen Leuten tatsächlich zu erzählen.
Ja, aber das ist immer was, das stellt man sich viel schlimmer vor, als es dann eigentlich ist, weil wenn man es dann einmal gesagt hat, dann überwiegt eigentlich die Bewunderung der Leute, dass man das gesagt hat, als das eigene Zweifeln daran, ob man es hätte sagen sollen. Das ist ja leider im Negativen oft auch so, dass man halt irgendwas Schreckliches sagt und dann ist die Reaktion auf dieses Schreckliche viel weniger inhaltsbasiert, als dass man einfach sich darüber wundert, dass es gesagt wurde. Also es sind ja dann nicht Leute zu mir gekommen und haben gesagt, bah, du bist ja widerlich, du hattest Akne. Sondern die haben halt sich eigentlich nur darauf eingeschossen, dass ich es gesagt habe und nicht, was ich gesagt habe.
Gibt es für dich überhaupt so eine Art Schamgrenze, also Themen, über die du auf der Bühne nicht reden würdest?
Ja, bestimmt. Aber da würde ich jetzt hier auch nicht drüber reden, deswegen sage ich es dir auch nicht.
Gibt es mir auch kein Stichwort?
Nee.
Nee. Ja.
Dann musst du dich selber pflügen.
Dann muss ich nachdenken im Geheimen, was das wohl sein könnte. Aber so oder so, aus dem Geheimtipp Hesel Brugger wurde 2016 dann ein Shootingstar, als das ZDF dich als Außenreporterin für die Heute-Show engagiert hat. Ja, war das so eine Art unverhoffter Glücksfall für dich?
Ja, auf jeden Fall. Es war total unverhofft. Ich habe auch die Heute-Show, bevor ich dort war, eigentlich nicht wirklich mitgekriegt, auch nie gesehen. Und dann war ich da, mit Begeisterung habe ich dann da angefangen. Ich sage, also es klingt jetzt, als wäre ich nicht begeistert, aber ich war wirklich begeistert. Ich fand es total cool und finde die Plattform auch nach wie vor total super. Es passt auch irgendwie gut noch in meinen Kram, finde ich, dass ich dann da noch so ab und zu seriöse Leute treffe.
Ja, du hast ja in dieser Rolle als Außenreporterin verschiedene Parteitage aufgemischt, darunter die von der CDU und von der AfD. Mit welchen,
um mal die beiden ganz Schlimmen zu nennen.
Zum Beispiel, aber mit welchen Absichten bist du da hingegangen? War das von vornherein schon alles sozusagen ausformuliert oder war das eher so eine lockere Idee, geh mal hin und was dir einfällt? Oder war das schon gescriptet, wie man sagen würde?
Naja, also man kann ja nicht für eine Sendung, wo 4 Millionen Leute zu Hause am Fernsehen sitzen, einfach mal so hingehen und locker aus der Hüfte mit Alice Weidel einen abschäkern. Das ist schon, vieles ist vorbereitet. Das meiste sieht man dann aber am Ende nicht. Also ich arbeite da immer mit einem Autoren zusammen. Das ist meistens entweder Manuel Butt oder Thomas Spitzer. Und wir erarbeiten dann so 2 A4-Seiten an Themen und auch Gags, die wir bringen könnten. Meistens ist es dann aber ja so, also man sagt dann so eine lustige Sache und dann geht es eh in eine ganz andere Richtung und dann muss ich einfach irgendwas aus meinem Gehirn rausfriemeln und das denen vor den Latz knallen.
Ja, kanntest du die Damen und Herren da, die Prominenten überhaupt alle vorher, weil als Schweizerin möglicherweise der Blick auf die deutsche Politik, oder war das auch ein Vorteil, dass du da irgendwie unvoreingenommener, sagen wir mal, rangehen konntest?
Na, der Vorteil, würde ich sagen, war, dass ich als Schweizerin eine extrem strenge und präzise Grundbildung genossen habe, die mir vor allem eines beigebracht hat, nämlich mich fleißig vorzubereiten, was dann auch beinhaltete, dass ich mir halt Leute angeschaut habe und versucht habe, mir zu merken, wie die aussehen. Aber ich habe halt echt so ein Gesichtergedächtnis, also das ist quasi nicht existent.
Wie ein Dieb quasi.
Ja, ich würde dich jetzt auch nicht erkennen, wenn wir draußen, also wenn du mir in einer Stunde nochmal begegnen würdest und nichts sagen würdest, aber ich erkenne jede Stimme. Also wenn du was sagen würdest, würde ich sofort wissen, wer du bist.
Ich schicke dir dann von jetzt an nur noch Sprachnachrichten.
Ja, ich würde wissen, wer du bist, aber nicht, wie du heißt und auch nicht, wie du aussiehst.
Kann man das so sagen, das Erfolgsrezept, ich glaube, das hast du selbst auch mal gesagt, die Politiker letztendlich dafür bestrafen, dass sie selbst so unlustig sind?
Ja, ich finde schon. Nicht nur unlustig, also unlustig ist ja nicht das Problem, aber halt so unlocker und so unmenschlich. Weil menschliche Interaktion bedeutet halt auch einfach mal einen Moment aushalten zu können erstens und zweitens dann halt individuell auf individuelle Momente einzugehen und nicht einfach mit irgend so einer komischen Floskel jeden Satz abzudreschen, der einem entgegenkommt. Und das regt mich halt ehrlich auf, dass man irgendwelche eigentlich total coolen Leute aus coolen Parteien, dass man denen Fragen stellt und dann kommt immer irgendeine Standardantwort. Ich finde, die Sozialdemokratie ist ein wichtiger Teil der deutschen. Also so, das kannst du halt einmal sagen und dann habe ich es aber auch gehört. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen einem zweimal denselben Satz auf komplett unterschiedliche Fragen und ich frage mich dann, denken die eigentlich, ich bin total bescheuert oder sind die jetzt in einem Film hängen geblieben? Was ist das Problem? Und das finde ich schon, sollte man bestrafen.
Ja, also wer auf jeden Fall unlocker rüberkam, wer ihm aber auch oder mir in dem Fall so ein bisschen leid tat, war Peter Altmaier. Dem hast du zum Abschied gesagt, wenn die Worte Alt und Eier auch in meinem Namen vorkämen, könnte ich auch so eine schwurbelige Antwort geben. Der wusste gar nicht so richtig, wie ihm geschah.
Ne? Ja, das fand ich aber irgendwie ganz cool, dass auch der den ich ja echt cool finde. Ich finde ja Peter Altmaier, dem kann man eigentlich nichts vorwerfen. Aber ich finde es gut, dass der auch mal so in einem Moment ist, wo er merkt, dass er lebt. Mhm. Darum geht es mir ja bei meiner Arbeit.
Ist das manchmal so ein schwieriger Grad zwischen Entlarven, aber auch Vorführen dann eventuell jemanden?
Ja, natürlich. Also das war auch wahrscheinlich auf der falschen Seite des Grades, kann man sagen. Also das war ja eigentlich eine Beleidigung, was nicht in Ordnung ist, aber...
Die er aber gar nicht verstanden hat.
Deswegen, genau, jetzt sagen wir, deswegen ist es okay gewesen. Nee, aber das ist schon eine Gratwanderung. Ich denke auch, dass die von so vielen Faktoren abhängig ist, diese Wanderung, wo sie genau lang geht, dass man das kaum immer kontrollieren kann. Aber ich denke, der Teil, für den ich verantwortlich bin, das ist schon eine Gratwanderung.
Wer ist denn der lustigste oder humorvollste Politiker, den wir haben? Nach Ansicht von vielen Videos im Netz wäre jetzt so mein Tipp, was du vielleicht sagen könntest, Karl Lauterbach,
ja,
also dem man das gar nicht zutrauen würde, so wie der rüberkommt.
Ja, aber wieso nicht zutrauen? Also da genügt
also
doch ein
optisch,
Blick. Der ist doch, sieht doch mega witzig aus, oder? Also ich finde,
wow, auch eine Gratwanderung.
Nee, der ist super. Der ist leider... ist der ein bisschen zu intelligent. Also der ist wirklich, dem würden 20 IQ-Punkte weniger, würden
nicht behindern,
den, ja, würden ihn
ein bisschen
besser integrieren. Ja.
Ja. Mit dem müssen wir den Zuschauern noch mal kurz, mit dem hast du, glaube ich, Anti-Kater-Drinks gemixt.
Genau,
ne? Und das waren ganz abscheuliche Gesöffe.
Das war richtig schrecklich mit Kurkuma-Wurzel und Rollmops, den er aber nicht isst, weil er sehr auf seinen Natrium-Intake achtet. Also es war irgendwie sehr verrückt. Ich kann es niemandem empfehlen.
Ja, und bis Ende letzten Jahres gab es auch ein eigenes Comedy-Format von dir und deinem Kollegen Thomas Spitzer, den hast du schon erwähnt, Deutschland, was geht, zu sehen auf YouTube. Da bist du jedes Wochenende oder ihr seid quer durch Deutschland gefahren, um besondere Orte vorzustellen. Unter anderem hast du im Ruhrpott die schärfste Currywurst der Welt gegessen. Ja, das tat wirklich schon beim Zuschauen weh und dir erst recht, vermute ich.
Ja, das war nicht angenehm. Also das ist einfach unangenehm, so eine scharfe Wurst. Es gibt ja so Schärfe, die ist lecker. Und also so wie es halt irgendwie so mal ganz nett ist, wenn man so gekniffen wird. Und dann gibt es halt eine Atombombe.
Das war die in dem Fall. Ja, 9 Millionen Scoville.
Genau.
Das heißt dann irgendwie, man braucht 9 Millionen Teile Wasser, um die Schärfe zu neutralisieren.
Genau, also ein Tropfen von dieser Soße,
9 Millionen
Tropfen Wasser, ja. Und dann lebt man wieder.
Die wollt ja auch nicht drin bleiben dann am Ende und das bekommen die Zuschauer dann auch zu sehen, durchaus am Ende. Also ist so etwas auch, was man den Zuschauern zumuten sollte oder muss heutzutage?
Du sprichst auf mein Erbrochenes vor der Kamera an.
Ja, ich musste sofort an dieses Herbert Grönemeyer-Lied denken.
Wann ist dein Mann ein Mann?
Nee, Currywurst gibt es
ja
auch.
Ja, ich kenne das schon. Ich
mit der Textzeile rutscht das Ding dir aus. Gehst du dann nach Haus? Voll Currywurst.
Ja. Nee, ich habe eher an Wann ist ein Mann gedacht. Wenn er im Internet kotzt, ist der Mann ein Mann und die Frau eine Frau.
Ja. Das heißt, das fordert die Community heutzutage auch oder...
Nee, man muss ja der Community auch Dinge geben, von denen sie nicht wussten, dass sie haben wollen. Und ich glaube, Haselbrugger kotzt ist schon etwas, wo sie vorher nicht wussten, wie unendlich geil sie das finden würden. Mache ich aber im Pier 2 nicht.
Das
vielleicht
ist schon mal gut zu wissen. Und selbst, ich meine, in solchen Situationen hast du Galgenhumor bewiesen. Haselbruggers Fazit damals, ich mache sowas immer noch lieber, als in einer mittelmäßigen Kabarettsendung aufzutreten. Was sie macht und wie sie denkt, wenn sie mal nicht auf der Bühne oder vor der Kamera steht, darüber sprechen wir gleich. Was ist eigentlich guter Humor? Und lachen Frauen über andere Sachen als Männer? Eine, die es wissen muss, ist Haselbrugger. Bisher hat sie es immer geschafft, den richtigen Ton zu treffen und beide Geschlechter mit Lachattacken an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Ein Shitstorm musstest du bisher aber noch nicht aushalten, oder?
Nee, der einzige Shitstorm, der war bei mir zu Hause nach der schärfsten Currywurst.
Der ging dann noch weiter dann zu Hause? War noch nicht abgegolten.
Da war dann damit ein kleines Gewitter im Anmarsch.
Oha. Ja, aber wundert dich das? Also ich meine, du hattest schon brenzliche Situationen hinter dich zu bringen. Der Auftritt für die ZDF-Heute-Show auf einer Pegida-Demo in Dresden zum Beispiel. Also ich meine, da bietest du ja nun auch im wahrsten Sinne des Wortes Angriffsfläche.
Ja, aber also wenn man sich gegen die Pegida äußert, ist es ja schon immer noch im Konsens, dass es dann eigentlich eher lobenswert ist und nicht hassenswert. Und ich denke mir, in so rechten Kreisen habe ich bestimmt schon einen oder anderen Shitstorm mitgekriegt, aber das sind halt einfach Foren, in denen ich mich nicht bewege, deswegen kriege ich es nicht so mit.
Würdest du generell sagen, dass sich Humor verändert hat, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Oder ganz konkret, kannst du zum Beispiel noch über Sketche von Otto oder von Loriot lachen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass Humor sich verändert hat. Also Humor an sich hat sich ja nicht verändert. Ich finde immer, wenn man sagt, hat der Humor sich verändert, das ist so wie, haben die Ernährungsbedürfnisse des Menschen sich verändert? Nee, haben sie natürlich nicht, aber es gibt halt jetzt andere Methoden, mit denen man das macht.
Und sie werden anders bedient, vermutlich.
Genau, ne? Dann, ja. Und ich habe als Kind oft Otto-Filme vor allem alle geschaut. Und Loriot auch, also ich kenne natürlich so, also meine Mutter sagt es halt auch immer, wenn jemand irgendwie reinkommt nach Hause, wenn an Weihnachten jemand hat ein großes Geschenk dabei, sagt sie halt immer ein Klavier und dann müssen wir alle lachen.
Also, ja genau, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil alles, was jetzt über Otto und Loriot sind beide gottgleiche Charaktere, also bei uns im Sendegebiet zumindest.
Genau, also bei uns zu Hause auch in der Schweiz. Wir wohnen ja im Nordwesten der Schweiz, das ist das Bremen der Schweiz, Dielsdorf. Aber es ist halt auch einfach 2020.
Das ist zweifellos, ja.
Und es gibt andere Sachen, über die man lacht. Und ich bin ja auch ein bisschen anders sozialisiert, noch so freiwillig. Also die ganzen Sachen, die man so mitkriegt, das sind ja das. Also da Loriot, Otto, Emil Steinberger, der Schweizer, um bei Schweizer Humoristen zu bleiben, DJ Bobo, auch alles große Influencer zu meiner Zeit, aber was ich mir dann so freiwillig, also das andere war schon auch freiwillig, aber was ich aus freien Stücken mir dann wirklich aufwendig zusammengesucht habe, waren eigentlich nur britische und amerikanische Comedians und das ist auch nach wie vor das, was ich gerne schaue.
Würdest du sagen, grundsätzlich lachen Männer über andere Dinge als Frauen? Ist das überhaupt ein Geschlechterding? Funktioniert das anders?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen die Sache sehr simplifiziert, weil es gibt bei Frauen tatsächlich, und das ist jetzt eigentlich noch schlimmer, wenn ich sage, nicht nur gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern es gibt innerhalb der Frauen auch noch den Unterschied. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinem Freundeskreis der Unterschied gar nicht so groß ist, ob man eine Frau ist oder ein Mann, sondern eher, ist man ein Mann beziehungsweise eine Frau, die noch keine Mutter ist oder eine Mutter. Weil Mütter haben ein bisschen einen anderen Humor und völlig zu Recht auch. Also oftmals werden Mütter auch in diese Rolle gedrängt, dass alle anderen um sie herum halt so die Wilden sind und die Mutter muss dann halt gucken, dass es noch so, dass es halt nett ist und dass alle dann doch lieb zueinander sind. Und ich glaube, bei Müttern fällt es oft schwer, über böse Dinge zu lachen und gleichzeitig zu abstrahieren, dass das nicht heißt, dass sie böse sind. Aber sonst
vielleicht, wenn man eine andere Verantwortung dann zumindest spürt oder sich auferlegt.
Ich glaube, vielleicht sind auch Mütter die einzigen normalen Leute. Also es ist ja eigentlich nicht normal, über was Böses zu lachen.
Passt das auch in die Aussage von dir, dass du dich als passive Feministin siehst? Also fand ich auch einen irren, also einen guten Begriff. Was macht so jemand aus?
Ja, ich finde es halt immer anstrengend, wenn man missioniert. Es ist mir eigentlich egal, was man missioniert, sei das Vegetarismus, sei das das zweite Wiederkehren Jesu oder Feminismus. Und ich finde passiv, also das klingt immer so, als würde man nichts tun, aber ich meine halt einfach nonverbal. Also klar, ich rede schon auch darüber, dass Frauen weniger Rechte haben und dass das nicht gut ist. Aber ich finde halt, da bin ich ja auch ganz bei Erich Kästner. Wie ist der in eurem Sendegebiet? Ist der cool?
Erich Kästner hat einen guten Leumund.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist halt beim Feminismus auch so. Also es nützt halt nichts, wenn man immer nur drüber redet, wie toll und wichtig es ist, dass Frauen gleich behandelt werden. Und dann verhält man sich trotzdem total anders. Also das ist immer, mein Kollege Thomas Spitzer sagt immer, das sind so diese Glotz mir nicht auf die Titten, du Arsch-Feministinnen, die sich halt einen negativen Ausschnitt anziehen. Und dann aber erzürnt sind, wenn alle ihnen auf die Brüste starren. Also man kann halt nicht die Vorteile haben und keine der Nachteile.
Eine andere Bezeichnung, die du dir selbst auferlegt hast, so kann man es auch sagen durchaus, ist der Charakterzug transsympathisch. Das fand ich auch sehr lustig.
Ja,
ist man transsympathisch?
Ich bin eine nette Person gefangen im Körper einer nicht so netten Person. Ich glaube, das ist auch eine Qualität, die ein genaues Hinschauen bedarf. Also um diese Qualität zu erkennen, muss man jemanden mehr als nur anschauen, weil ich glaube, viele Leute leiden ein bisschen darunter. Das nennt man ja Resting Bitch Face. Das habe ich auch ganz intensiv, dass ich halt einfach total schlecht gelaunt aussehe, wenn ich entspannt bin. Und dann muss ich immer lächeln. Und ein bisschen hat Angela Merkel das auch. Und ich glaube, dass sie das so ein bisschen nutzt, um härter zu wirken, als sie eigentlich ist. Und ich muss so ein bisschen aktiv dagegen ankämpfen, weil ich sonst zu hart wirke. Ja. Aber ich bin eigentlich total nett. Ich bin eigentlich wirklich mega, mega sweet und nett und freundlich und kuschelig. Aber ich sehe halt einfach nicht so aus.
Mittlerweile lebst du ja sowieso seit einigen Jahren in Köln, wo wir auch das Gespräch führen, in einer WG. Würdest du sagen, du bist eine pflegeleichte Mitbewohnerin?
Ja, ich bin so gut wie nie da.
Also das ist schon mal gut.
Ich bin ungefähr, ich würde sagen, im Schnitt 8 Tage im Monat da.
Und wenn du da bist, dann aber tatsächlich, war auch zu lesen oder zu hören, dass du dann auch mal die Wäsche sogar bügelst für deinen Mitbewohner?
Nee, bügeln nicht, aber falten.
Falten?
Ich habe gar kein
Bügeln muss er selbst machen. Und du
wir
faltest.
Haben kein Bügeleisen. Also
so, okay.
Wir müssen, wenn wir irgendwas bügeln wollen, dann müssen wir im Tropenhaus, im Zoo, müssen wir uns an den Scheiben reiben, während wir die zerknitterten Klamotten anhaben. Aber es ist halt auch einfach zu teuer. Es ist ja immer mega teuer, in diese Tropenhäuser zu gehen.
Köln so als Millionenstadt, fühlst du dich wohl?
Ja, also ich bin ja froh, dass es eine Millionenstadt ist, weil wenn Köln keine Millionenstadt wäre, dann wäre es richtig langweilig. Der Vorteil an Köln ist halt, dass hier so viele Leute leben, dass man dann doch alles noch ein bisschen machen kann. Das Problem an Köln ist halt, der Kölner gibt sich so leicht zufrieden. Also ein Restaurant, das ist auch immer so 7 von 10, ist so das Maximum. Mehr gibt es nicht, weil der Kölner sagt, ja, ich bin ja satt geworden. Aber diese Exzellenz, das ist nichts, wonach der Kölner strebt. Dafür muss man nach Düsseldorf fahren.
Oder in die Schweiz.
Ja das gut, das sind da andere Skalen.
Perfektionisten.
Da geht es bis 20, die Skala.
2020 ist noch jung, jetzt bist du erstmal auf Tour am 6. März, unter anderem in Bremen. Was können wir noch von dir erwarten in diesem Jahr? Welche Projekte sind schon eingetütet von Hazel Brugger?
Ja, ich mache weiter mit meinem YouTube-Kanal. Zusammen mit Thomas Spitzer machen wir Europa, was geht. Wir werden auch...
Gibt es da schon das erste Ziel, was auserkoren ist?
Also wir waren jetzt in Amsterdam und in Israel und wir wollen noch nach Liverpool. Das müssen wir aber alles noch ein bisschen genauer abklären. Nach Umbrien in Italien und... Österreich, wir wollen viel in Österreich sein, weil Österreich einfach faszinierend ist. Es ist so wie nochmal in der Schweiz von der Schweiz.
Und Fernsehprojekte auch, also ZDF oder sowas, geht weiter?
Wenn ich dir das jetzt sage, dann muss ich ganz viel Geld zahlen.
Oh, okay.
Deswegen, gut. Nein.
Dann machen wir lieber Schnitt. Betrachte diese Frage als nicht gestellt. Ich ziehe sie zurück. Hast du Ziele oder was du dir vorgenommen hast für dieses Jahr?
Ja, ich will halt in Bremen auf jeden Fall eine gute Figur machen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann will ich diese Frage endgültig klären. Was ist die bessere Stadt, Bremen oder Hannover?
Wobei die ja schon geklärt ist. Aber das heißt, dir steht Hannover auch noch bevor?
Ja, aber ich glaube schon, dass Bremen besser ist, oder? Warst du auch schon oft in Hannover? Das hat immer so einen asozialen
Vibe. Ich war auch schon oft
Vibe.
In Hannover, habe mich auch immer wieder gefreut, wenn ich da weg konnte dann. Von
kann
da,
man aber
gesagt.
Gut.
Aber also, ja, die ICE-Verbindung schon, nach Hamburg ist ja eh das Beste.
Ist auch besser als Bremen, von der Anbindung her. Ja.
Nein, wir wollen den Hannoveranern wollen Nein, wir auch die, nicht Unrecht tun.
Nee, die
auch
haben
sie
ja auch ein super Hochdeutsch
viel zu bieten, auch
zum
kulturell
Beispiel.
Und sowas.
Und ich bin auch wirklich gerne in Hannover, aber halt nur für eine kurze Zeit. Es ist auch nicht so wichtig, über Ziele zu sprechen. Die Leute sollen dann einfach sehen, was ich geschafft habe. Und dann müssen die im Nachhinein auch gar nicht wissen, ob ich mir das vorgenommen habe oder ob es ein Unfall war.
Sagt Hazel Brugger, unser heutiger Gast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Die Gesprächszeit habe ich mir sehr gerne genommen.
Mein Name ist Christian Erber. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie würde man sich in der Schweiz standesgemäß verabschieden?
Danke vielmals, Christian. Ich habe ein schönes Gespräch gefunden. Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag. Pass dich auf, sagst du Frauen lieb, Gruß. Hast immer einen Helm an, wenn du Velo fährst. Danke, merci, ade.
Bremen 2, Gesprächszeit.